Ich bete noch einmal. Danke, lieber Vater, dass dir das möglich ist, in mir Dinge zu bewegen, zu verändern. Und dass wir die Bibel haben, auch mit diesen uralten Berichten, wo wir sehen können, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie Menschen sich auf dich eingelassen haben und wie wir darin auch dich erkennen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass das heute etwas wird, was damit zu tun hat. Wenn wir auf David schauen, dass wir dann auch spüren, dass deine Liebe, dein Wirken auch mit unserem Leben zu tun hat. Schenk uns das bitte. Amen. Kennt ihr Rick Warren? Ein ganz großer Pastor. Das sind tausende Leute in der Gemeinde. Oder jetzt fällt mir der Name. Das ist ja Bill Hybels, danke. Ich weiß nicht, Bill Hybels. Oder noch besser ist natürlich dieser große Maschinengewehr Gottes, Billy Graham. Wisst ihr, was die mit mir zu tun haben? Nix. Das sind, jetzt, das ist natürlich nur im Spaß, also falls es nachgehört wird im Internet, ich mache jetzt so Gänsefüßchen, Halbgötter. Ich war jetzt gerade auf Langeoog, ich habe euch auch hier so eine Impression mitgebracht von Langeoog. Und da war auch ein Pastor aus einer Gemeinde in der Schweiz. Und ich glaube, dass der eine ganz, ganz gute Arbeit macht in der Schweiz. Und ich glaube, dass der wirklich auch was zu sagen hat. Das habe ich gemerkt, das hat mich auch angesprochen. Aber da schleicht sich immer wieder dieses Gefühl bei mir ein, ja, das ist der und der macht eine Wahnsinnsarbeit. Das boomt überall. Und ich stehe da unten. So komme ich mir immer vor. So ähnlich könnte ich jetzt auch Reto Pelli hieß der und Rick Warren und so. Also damit habe ich nichts zu tun. Das erscheint mir manchmal so, dass die so perfekt und so gut sind und dass ich daneben ganz schlecht aussehe. So geht mir das aber nicht nur mit diesen Gestalten, sondern so geht mir das auch manchmal mit biblischen Gestalten. David, der war ja perfekt. Mit dem habe ich nichts zu tun. So. Also, falls das im Wege stehen sollte bei euch, wenn wir jetzt über David nachdenken, dem ist nicht so. Also, das kann ich euch schon mal sagen. Wir können, glaube ich, das schon erleben, dass wir uns da wiederfinden können, in diesem Leben von David. Trotzdem scheint das ja ein besonderer Mann zu sein. Also, dem Samuel, das war der Prophet der damaligen Zeit, dem hat Gott gesagt Folgendes: Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Ein Mann nach Gottes Herzen oder ein bisschen anders ausgedrückt, ein Mann nach Gottes Geschmack. Und damit meint er David, das wusste der Samuel noch gar nicht, wer damit gemeint war, aber er wusste, der da kommt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, nach Gottes Geschmack. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und man weiß, dass ja auch die Stadt Davids, Bethlehem, oder Davids Sohn, wir singen das in der Adventzeit oder in der Weihnachtszeit dann ja auch häufiger, das war nicht beliebig gewählt, sondern das hatte damit zu tun, dass David einfach eine besondere Persönlichkeit war, vor allem dadurch, weil er ein Mensch war nach dem Herzen Gottes. David war perfekt, könnte man denken, aber und ich bin es nicht und vielleicht ist da eine Distanz. Wir werden in den nächsten Wochen ein bisschen genauer hinschauen bei dem Leben von David. Es ist nicht möglich, das in so kurzer Zeit komplett zu behandeln. Deshalb gebe ich vielleicht immer so einen kleinen Abriss und dann kommen so punktuelle Einstiege. Und ich fange mal an chronologisch, wie das losging mit David. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwie so eine Kirchengeschichte hinter sich hat, dass man da in der Kirche groß geworden ist, dann kennt man die Geschichte von David auf jeden Fall. Also vielleicht nicht alle, aber die kennt eigentlich dann fast jeder. Also für diejenigen unter euch, die diese Geschichte schon kennen, versucht sie mal neu zu hören. Vielleicht ist da ja das eine oder andere Detail für euch dabei. Für alle anderen ist eine super Geschichte. Das Volk Israel hatte sich einen König gewünscht. Und zwar, weil alle anderen Völker auch einen hatten. Wir wollen es auch haben. Einen anderen Grund gibt es da gar nicht, sondern die haben gesagt, wir wollen auch einen König haben. Die anderen haben auch einen. Dann haben sie gesagt, wir wollen auch einen haben. Und Gott hat sie diesem Drängen nachgegeben. Und dann kommt Saul, der war einen Kopf größer als alle anderen. Das hat ihn schon mal so ein bisschen zu was Besonderem gemacht. Und der wird König und Gott segnet das sehr. Aber irgendwann steigt ihm Saul das so ein bisschen zu Kopf. Und dann an einem Punkt, wo er warten soll auf Gott in Form des Propheten, da hat er nicht die Geduld. Und dann wartet er nicht und dann sagt er, nee, das dauert mir zu lange. Ich kann das auch alles selbst machen. Ich brauche Gott nicht. Ich habe kein Vertrauen, dass der noch kommt. Und dann bricht er mit Gott dadurch. Und das ist das Zeichen dafür, dass Gott sagt, wir brauchen einen neuen König. Und da sagt er zum Propheten Samuel, du geh mal zu dem Herrn Isai. Der hat viele Söhne und einer davon ist der neue König. Und dann hat der Samuel gesagt, das ist eine gute Idee, Gott, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Saul das nicht so gut findet, wenn der davon hört. Der hatte Angst um sein Leben und deshalb sagt Gott zu ihm, dann bring ein Opfer da und dann sag allen einfach nur, dass du opfern gehst. Das andere lässt du dann einfach weg. Und so macht er es auf, geht nach Bethlehem, da wohnt der Isai und lädt ganz explizit Isai und seine Söhne ein und die kommen dann zum Opfermahl. Und dann kommt eine spannende Stelle in dieser Geschichte. Dann sieht der Samuel den Mann kommen und so wie es damals üblich war, ging neben dem Mann, dem Patriarchen, nicht die Frau, die war hinten, ging der Sohn, der älteste Sohn, neben dem Patriarchen durfte der gehen und der Samuel sieht ihn und für ihn ist klar, das ist der neue König. In der Bibel hört sich das so an. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab, so heißt er, für alle werdenden Eltern, auch ein schöner Name, Eliab. Und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr auserwählt ist, hat. Doch der Herr sagt zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist, er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders über die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen fällt, ich aber sehe das Herz an. War nichts mit Nummer 1. Und dann kommt Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Alle 7 durch, ist nicht dabei. Jedes Mal hat der Samuel vielleicht gedacht, ja, der ist nicht so gut wie der eben, aber okay, der wäre auch gut. Und jedes Mal sagt Gott, der nicht. Und ein bisschen ratlos stand dann der Samuel wahrscheinlich da und wunderte sich, sind das alle deine Söhne? Und dann sagt er, nee, einen habe ich noch, aber der zählt anscheinend nicht dazu. So wie das geschildert wird, hat man nicht den Eindruck, als wenn von Anfang an klar ist, da fehlt noch einer, sondern der gehörte eigentlich nicht dazu. So wie das normal war, dass diese erwachsenen Jungs da waren, war das auch normal, dass die Familie mit den Söhnen als komplett angesehen wurde, weil der noch gar nicht reif war, der gehörte nicht dazu, der war es nicht würdig, war nicht würdig genug, da bei diesem großen Propheten mit dabei zu sein. Das hat überhaupt keinen gestört. Die haben gesagt, ja, wir sind komplett, obwohl David nicht dabei war. Ich habe mich gefragt, warum laufen erstmal alle 7 durch? Hätte Gott doch mal gleich sagen können. Aber dazu später mehr. Also, der war es auch nicht. Und dann fragt er Isai, sind das alle deine Söhne? Und er antwortet, der Jüngste fehlt noch. David hütet die Schafe, lass ihn holen, sagt Samuel. Wir setzen uns nicht er zum Opfermahl, bis er da ist. Der war bei den Schafen. Das war vielleicht sonst wo. Das heißt, sagen wir mal, im guten Fall haben die eine Stunde gewartet. Im schlechten 6 oder 7. Was haben die denn da gedacht? Wieso denn jetzt der David ausgerechnet? Was ist denn mit uns? Obwohl, die wussten noch gar nichts von Königsalbung und so. Die wussten ja gar nicht, was er vorhatte. Und dann kommt David und jetzt hier ist natürlich, kannst du jetzt wieder zurück zu David, das braucht man jetzt. Das ist von Michelangelo hier. David kam. Der Junge war schön und kräftig und er hatte klare Augen. Das hat er nicht so gut hingekriegt mit den klaren Augen, aber in anderen Übersetzungen steht, seine Augen leuchteten. Und dann sagt Gott zu Samuel, er ist es, salbe ihn. Was erfahren wir hier über David? Er ist ein Schafhirte, er ist schön, er ist kräftig und seine Augen leuchteten. Und das Wichtigste, in dem Moment, als Samuel ihn salbt, das war damals so üblich, da haben die wirklich das über den ganzen Körper gegossen, das Salböl, da nimmt der Geist Gottes Besitz von David. Gottes Gegenwart in David. Und dann ein wichtiger Nebensatz, und er verließ ihn nicht mehr. Was haben denn da die Familienangehörigen gedacht, die Brüder, der Kleine, was ist denn hier los? Da war die Welt auf den Kopf gestellt. Da hat alles nicht mehr so richtig gut zusammengepasst, kann ich mir vorstellen, in ihrer Vorstellung, wer wichtig ist. Alles anders. Und dann, tatsächlich, geht Samuel wieder weg und David wieder zu den Schafen. Alles wie vorher, nichts Besonderes mehr. Das war's. Und dann passiert erstmal gar nichts mehr. Dann ist es vorbei. Denkt man, aber Gott arbeitet im Hintergrund. Der Saul, so steht das in der Bibel, bekam einen bösen Geist. Vielleicht hat er auch nur andere, Depression oder sonst was gehabt, schlechte Gedanken. Moderne Ausleger sagen das jedenfalls. Und seine Leute haben gemerkt, der braucht Aufmunterung, der braucht irgendwie was ihm gut tut. Und dann fiel einem dieser Knechte des Sauls ein, ey, ich kenne da so einen jungen Mann, der spielt Harfe wie ein junger Gott. Also wer das hört, der ist gut drauf. Und dann wird David geholt, also erfahren wir über David auch noch, er ist ein musikalischer Typ. Das auch noch, er kann das und er spielt dann Harfe. Und der Saul schreibt dann einen Brief zu Isai und sagt, ey, den würde ich gern behalten, der tut mir gut. Ich mache ihn zu meinem Waffenträger und ich würde ihn gerne haben, immer wenn es mir schlecht geht und David spielt die Harfe, dann geht es mir wieder gut. Und David war bereit zu gehen, er war so ein charismatischer Typ, er konnte die Leute einnehmen, er war jemand, den mochte man. So war David. David war ein Mensch nach Gottes Herzen, nach Gottes Geschmack. Mein erster Punkt heißt die Berufung. Die Berufung, weil das ja hier genau geschieht. Und man merkt sehr schnell, und das ist vielleicht auch das Besondere an dieser Geschichte, dass Gott anders auswählt, als Menschen das tun. Er bringt das ja in diesem berühmten Satz dann auch auf den Punkt, Gott urteilt nach dem, was im Herzen ist und nicht dem Urteilen nach den Maßstäben, die Menschen so haben. Wenn wir uns umschauen und vielleicht überlegen, Mensch, was sind wichtige Persönlichkeiten, dann tauchen vielleicht andere Persönlichkeiten in diesem Ranking auf als bei Gott. Weil Gott viel tiefer sehen kann, die Motivation, die Leidenschaft, die Liebe, den Glauben der Personen. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß das auch aus Gesprächen, dass Menschen sich oft so fühlen, als wenn sie nicht so viel wert sind. Als wenn sie nicht so angesehen sind wie andere. Das geschieht in Gemeinden ja auch. Ich kann nichts, ich werde nicht gebraucht. Niemand merkt, wenn ich nicht dabei bin, wenn ich fehle. Ich bin nicht so toll und ich bin vielleicht auch nicht so fromm wie andere. Aber lassen wir uns nicht täuschen von einer Fassade, von menschlichen Ansprüchen, wie man zum Beispiel als Christ zu sein hat. Gott zeigt das in diesem berühmten Beispiel ziemlich eindrücklich, dass vielleicht unsere Maßstäbe auf den Kopf gestellt werden von Leuten, wo wir denken, boah, sind die toll, sind das tolle Christen auch oder tolle Menschen. Und wenn wir in ihr Herz schauen könnten, würden wir feststellen, dass das unter Umständen gar nicht zusammenpasst. Gott schaut in das Herz Davids. Und was sieht er da? Er sieht da, dass da einer ist, der ein gutes Herz hat. Jemand, der gute Gedanken über Gott hat, über andere Menschen, der Glaube und Vertrauen hat und der eine große Liebe hatte. Da passte alles. Und deswegen, das war das Kriterium, weshalb Gott ihn beruft. Durch diesen scheinbaren Zufall kommt David also auch an Königshof und man merkt, wie die Geschichte weitergeht, wie diese Segnung, diese Salbung nicht für sich steht, sondern wie der Fluss weiter fließt und Saul dann hat tatsächlich diesen Satz sagt, den will ich behalten, in meiner Nähe behalten. Und David war bereit zu gehen, das darf man ja auch nicht vergessen. Der hat nicht gesagt, ach nö, immer nur Harfe spielen. Der war bereit zu gehen. Die Geschichte geht weiter und dann wird sie eigentlich so bekannt, dass ich mir fast sparen kann, die zu erzählen. Aber die Geschichte ist ja auch faszinierend. Die Philister fordern die Israeliten raus. Die Philister kommen so von der Mittelmeerseite, da wo wir es heute ja auch noch kennen, Israel, und wollen das Land einnehmen. Die Philister waren diejenigen, die als erstes so richtig mit Eisenwaffen umgehen konnten und das auch getan haben und deshalb auch gefährlich waren. Die Philister waren in einer Übermacht und standen jetzt in so einem Tal, oder ein Tal stand zwischen ihnen, dem Volk Israel, dem Herr Israel gegenüber und haben sie herausgefordert. Aber auf eine besondere Art und Weise war Goliath, also diese Berechnungen dürften so zwischen 2,60 und 3 Meter liegen, ein Mensch, der reicht dann bis da oben, kann man sich gar nicht vorstellen, ein Riese. Und er fordert das Volk heraus, indem er sagt, lass uns das doch abkürzen. Komm einfach einer, der gegen mich antritt und wer gewinnt, der Gewinner hat alles. Der Verlierer verliert alles. Dann müssen jetzt nicht alle hier gegeneinander kämpfen, ist doch praktisch. Und der zieht jeden Tag, 40 Tage lang, vor das Volk Israel und fordert sie heraus. Was ist denn das für ein Gott? Habt ihr Angst oder was? Warum kommt keiner? Das muss ja ein Supergott sein. Was seid ihr denn für welche? Heute würde das wahrscheinlich noch ein bisschen deftiger ausfallen. Und dann irgendwann, der Isai hat ja 8 Söhne, soll der David zu seinen Brüdern zur Front gehen. Bring denen mal Brot, das Gute. Nicht das von der Armee. Und damit es ihnen da gut geht da. Und dann kommt er dahin, junger Kerl, und ist natürlich dementsprechend auch gespannt, was da abgeht. Und gerade als er da ist, da kriegt er es mit, wie der Goliath auftritt, Ärger macht. Und dann ärgert sich David. Und wisst ihr, worüber er sich ärgert? Dass niemand hingeht. Ist denn niemand da, der das auf sich nehmen würde? Er empört sich. Aber das Erste, was er fragt, und daran sieht man schon, dass der David nicht perfekt war. Was ist denn die Belohnung, wenn man das macht? Was kriege ich denn dafür? Und da wird ihm gesagt, du Reichtum und die Tochter des Königs. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht sind die deshalb nicht gegangen, die Krieger, wer weiß. Aber das steht da so nicht genau. Er wägt ab, was kriege ich denn davon? Aber eigentlich ärgert es ihn kolossal, dass da jemand steht und seinen Gott verhöhnt. Sich lustig macht über Gott und sein Volk. So wichtig ist ihm Gott. Und er macht da alle Leute verrückt und erzählt das. Was kriege ich denn? Und wieso macht das keiner? Ich kann mir das vorstellen, wie um David so eine Traube von Menschen ist und er alle anhaut. Und dann kommt Eliab, kriegt das mit und geht zu seinem kleinen Bruder. Und dann sieht man, dass er nicht nur beliebt war. Was willst du hier, David? Wer ist bei unseren Schafen? Ich kenne dich, du Nichtsnutz, du Eingebildeter. Der macht den ganz schön zur Schnecke. Aber David lässt sich nicht unterkriegen, sondern er erkundigt sich, wie das jetzt hier von den Abläufen ist. Er wird zu Saul gebracht und sagt, ich kämpfe. Saul sagt, ey, du bist ein Kind. Da ist einer, der war immer nur im Krieg. Da hast du keine Chance. Aber dann zählt David seine Erfolge auf und sagt, hör mal, erstens, ich bin richtig erfahren. Ich habe schon Löwen besiegt, Bären besiegt und dann werde ich erst recht diesen Unbeschnittenen, so nennt er das, besiegen. Und das Zweite, was er in seiner Bewerbung für diesen Job aufzählt, ist, und ich weiß, der Herr steht mir bei. Und das kommt an, das überzeugt. Saul sagt im nächsten Vers, gut, der Herr wird dir beistehen. Auch er weiß es. Er bekommt die königliche Rüstung und da passt er nicht rein, ist ihm zu schwer, kann nicht mehr gehen und lässt das alles liegen. Der kleine Kerl muss sich völlig auf Gott verlassen und auf seine Schleuder. Die Geschichte kennen wir, nimmt sich 5 Steine, schleudert gegen Goliath, er kippt um, ist tot, die Israeliten haben gewonnen. Kennen wir vielleicht schon mal. Das Besondere ist, David hat nicht an einer Stelle gezweifelt. Ihm war klar, ich werde gewinnen, weil Gott mit mir ist. Daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Soweit die Geschichte für heute. David mag nicht, wenn man Gott lästert. Er mag nicht, weil er sich so stark mit Gott identifiziert, dass er es als persönliche Kränkung empfindet, wenn man gegen Gott lästert. Das geht doch nicht. Ich kann mir vorstellen, wie er da rumläuft an der Front und die Leute verrückt macht. Das möchte er nicht. Er lässt sich auch nichts einreden. Hier sind die Waffen, die brauchst du bestimmt. Auch das lässt er nicht machen. David war ein Mensch, der Gott vertraut hat. Bei mir ist das manchmal so, ich sage das auch immer gerne und laut, dass ich auch einer bin, der Gott vertraut. Aber wenn dann so Hindernisse kommen, so Goliath-Situationen in meinem Leben, dann bin ich immer der Erste, der alle Sicherheitsrüstung wieder anzieht. Alles, wovon ich denke, das könnte mir jetzt richtig gut tun und helfen. Und je mehr ich davon anziehe, desto mehr spare ich Gott aus. Ein gutes Bild finde ich dafür, wie David hier Gott vertraut. Gott nimmt den Kleinen, den Verletzlichen, auch damit klar ist, dass Gott hier der Handelnde ist. War das der Startschuss zum König? Vielleicht. Warum musste Goliath eigentlich sterben? Musste Goliath sterben, weil er Gott gelästert hat? Oder musste er sterben, weil er so ein Großmaul war? Oder weil er so groß war? Ich glaube, er musste sterben, weil es darum ging, das Volk Gottes zu retten. Es ging darum, das Volk Gottes muss gerettet werden. Die Übermacht war zu groß. Das Volk Gottes drohte, ausgerottet zu werden. Und wir? Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass David perfekt ist und dass ich mit dem nichts zu tun habe. Was wissen wir über David? Er war Schafhirte. Er hatte ein gutes Herz, er hat viel Vertrauen gehabt. Er war schön, kräftig und hatte leuchtende Augen. Er bekommt den Geist Gottes, ist musikalisch, charismatisch, bereit zu gehen, war nicht nur beliebt, kampferfahren, gläubig, siegessicher. Und wenn wir von dieser Aufzählung mal all das wegnehmen, was mit der speziellen Situation von David zu tun hatte, dann bleiben vielleicht noch übrig, er hatte ein gutes Herz mit viel Vertrauen. Er bekommt den Geist Gottes, ist bereit zu gehen, er ist gläubig und siegessicher. Und wenn wir das Ganze nochmal versuchen, in einem Wort zusammenzufassen, dann muss man sagen, Entschuldigung, das, was David ausgemacht hat, das war sein Vertrauen. Das hat er auf Gott gesetzt. Oder sein Glaube. Oder diese ganz enge Beziehung, die er gesucht hat. Dieses ganz enge Miteinander, ganz nah bei Gott bleiben wollen. Das wollte er haben. Und wo stehen wir so im Vergleich zu David? Also ich habe das für mich in so einer Liste gemacht. David, Willi. David war ein Mensch nach Gottes Geschmack, nach seinem Herzen. Bei Willi steht Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott Willi geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. So sehr hat Gott mich geliebt. So sehr bin ich von Gott geliebt, dass er dafür seinen Sohn hat sterben lassen. Also ich würde sagen, ich bin auch ein Mann nach Gottes Geschmack. Ist nicht exklusiv, ihr könnt auch euren Namen da einsetzen. Und das hat auch nichts mit Männern oder Frauen zu tun. Der David, der da den Geist Gottes bekommen, habe ich auch. Gott ist bei mir, immer. Der David hatte Hindernisse, Goliath. Nicht der Einzige, kommen noch mehr. Kenne ich auch. Und ich kann mir bei David schon eine Menge abschneiden, wie er damit umgegangen ist. Und der David sollte das Volk retten. Soll ich auch. Sollen wir auch. Ich habe euch dieses Bild vorhin gezeigt. Jetzt gucken wir uns das mal nochmal ein bisschen genauer an. Das war eben auch schon drauf. Das ist auf Langeoog. Das ist so die Sehenswürdigkeit von Langeoog. Eine. So schnell durch. Das ist ein Rettungsschiff. Und wenn man da in dem Haus der Insel, wo unsere Veranstaltung stattfindet, auf die Toilette musste, dann werden ja neuerdings dann strategisch günstig so in Kopfhöhe Werbeplakate angebracht. Die Männer wissen, wovon ich rede. Die Frauen können sich das jetzt vorstellen. Spenden Sie für das Museumsschiff, Museumsrettungsschiff. Und ich stand da, las das so und dachte, was ist das für eine traurige Geschichte. Das ist ein Schiff, das gebaut wurde, um zu retten, um Menschenleben zu retten. Und jetzt ist das da auf dem Trocknen. Rettet niemand mehr. Und dann wurde ich ein bisschen traurig, weil ich da an mich gedacht habe. Ich bin vielleicht auch manchmal so, es ist wesentlich bequemer für das Schiff hier. Ist auch besser gepflegt. Kann nichts passieren, sogar ein Zaun drum. Aber wir haben einen anderen Auftrag. Als Menschen, die zu Gott gehören, haben wir den Auftrag, die Welt zu retten. Menschen, die Jesus nicht kennen. Jesus sagt das, ich bin gekommen zu suchen und zu retten. Zu suchen und zu retten. Ja, warum denn? Weil Rettung nötig ist. Die Rettung aus der Gottesferne hin zur Gemeinschaft mit Gott. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist vielleicht eine unbequeme Wahrheit. Aber die Chance, die da drin liegt, heißt ja, ich kann mit Gott Gemeinschaft haben, mit ihm leben. Was wollen wir denn noch mehr? Und das ist heute möglich. Es ist jeden Tag möglich, aber auch heute zu sagen, das möchte ich. Ich möchte kein Leben ohne Gott führen, sondern diese Gemeinschaft erleben. Und dann werden wir zu kleinen Davids oder da eine weibliche Form, weiß ich nicht, aber Menschen, die zu Gott gehören, Menschen nach dem Herzen Gottes. Jesus, danke dafür, dass wir dich haben als Rettung für unser Leben. Und ich wünsche mir, dass diese Begeisterung darüber manchmal mehr aufblinkt und wir leuchten wie Davids Augen, weil wir dich haben.